Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Und heute ist es zum Glück kein Dinner for One beim 90. Jubiläum, sondern ein Dinner for Two. Nein, wir sind schon weit nach dem Dinner. Aber ich freue mich, Roman, dass du mich wieder begleitest.
Ja, ich gucke schon mal, ob irgendwo ein Tiger auf dem Boden liegt, wo ich rüber stolpern kann.
Oh, wer weiß, vielleicht gibt es ja heute einige Stolperfallen im Thema.
Vielleicht auch nur verbal irgendwo drüber fallen. Nee, aber ja, so schnell, Almut, sind wir 90 geworden. Das geht ja wahnsinnig fix.
Das muss man auch erstmal schaffen. Aber ich muss dir sagen, ich habe dabei nicht so ein schlechtes Gefühl. Ich habe meine Karriere schon beendet, dann darf man nochmal 90 werden.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich heute, kann ich auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, auch ein bisschen gefühlt wie 90 auf dem Fußballplatz. Weil in der Frequenz, in der ich in letzter Zeit für meinen Kreisklassenverein jetzt hier auflaufe, im Training und im Spiel, ist beängstigend. Normalerweise durch Job und alles Mögliche, vielleicht einmal die Woche Training, höchstens alle zwei Wochen mal ein Spiel. Und jetzt habe ich von Dienstag letzter Woche bis inklusive dieser Woche jetzt tatsächlich drei Trainingseinheiten und ein Spiel absolviert. Das reicht dann jetzt auch mal.
Meine Güte, bist du damit überhaupt zurechtgekommen, deine Klamotten zu waschen?
Ja, gerade so. Aber wie sah das bei dir auf dem Amateurplatz eigentlich aus? Ich hörte ohne diesmal meine Beteiligung, es wurde berichtet und zwar schon in meiner Kabine, weil es ja den gemeinsamen bekannten Jojo gibt, über den wir hier schon mal gesprochen haben, der gesagt hat, ja, da die haben gewonnen und da stand jemand im Tor, den kennen wir.
Ja, das stimmt. Ich habe am Wochenende auch mich bequatschen lassen, sagen wir mal. Die erste Herrenmannschaft hatte keine Besetzung der Torwartposition. Sie hatten das ja schon mal vorher versucht. Da hatte ich gerade meine Zerrung und die Zerrung ist jetzt ausgestanden. Ich war trotzdem noch nicht so viel mehr auf dem Trainingsplatz, aber ja, ich habe dann mal ausgeholfen und zack.
Ins Tor haben wir wolltest du das. Aber ja nicht. Du wolltest
Nein,
ja nicht
wollte ich nicht.
Ins Tor.
Ja, aber ich hab gesagt, ich bin noch nicht fit genug, um bei den Herren auf dem Feld zu spielen. Da würden sie mich nur kaputt treten. Und im Tor kann ich ja mal helfen, so ein bisschen im Abstiegskampf. Das kann man ja mal machen. Und wir haben dann auch zack das Derby gewonnen.
Ein Derby direkt gewonnen. Wie viel? Ohne Gegentor natürlich.
Nee, 4-2. Okay. Aber 60 Minuten, über 60 Minuten Unterzahl.
Oh, na gut. Gut, wenn man eine mitspielende Torhüterin im Tor hat, die auch den 11. Feldspieler ausmerzen kann.
Ja, beziehungsweise da war eher meine Aufgabe, den Abwehrspielern zu sagen, wo sie hinlaufen sollen, damit die Räume zu sind. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Das ist sehr gut. Ich frage mich zwar immer noch, ob du kaputt getreten worden wärst, weil nicht fit oder nicht fit genug fürs Feld bei den Männern, oder ob du hin und wieder mal das Bein hättest stehen lassen, weil nicht fit genug für die Männerkreisliga. Aber das
also
lassen
bitte,
wir mal so. Das lassen das, wir jetzt mal.
Ja, eigentlich darf ich das nicht im Raum stehen lassen, aber ja, ich nehme das jetzt.
Weil ich's bin.
Das jetzt mal so.
Weil ich's bin. Ich habe eine sehr lustige gelbe Karte gekriegt. Ich habe nämlich, ich stand definitiv nicht im Abseits. Der Assistent hat auch nicht gewunken. Der Schiri, der Hauptschiedsrichter, der mich sehr gut kennt seit Jahren, eine führende Position als Schiedsrichter, Obmann hatte da im Kreis hier. Und der hat
und
dann
der
aber
hat's glasklar
einfach
gesehen, wie du im Abseits gestanden hast.
Ja, hat dann trotzdem Abseits gepfiffen und ich drehe mich um und schieß aufs Tor, weil ich halt dachte, ich stand nicht im Abseits und krieg Gelb für Ball wegschießen. Fand ich sehr lustig. So ist es halt.
Ja, weil du deine Emotionen einfach nicht zügeln kannst.
Weil ich meinen Schuss innerhalb von 0,8 Sekunden natürlich nicht stoppen konnte. Nee, so schnell bin ich nicht.
Ach so, ja, gut. Dann bist du wohl eher derjenige, der das Bein stehen lässt.
Das können wir jetzt auch mal an der Stelle. Das war eine lustige gelbe Karte. Also das ist mir auch noch nicht passiert. Für einen Schuss aus Tor, so irgendwie im Pfiff, dass das schon gelb ist. Aber wir wollen uns nicht über Schiedsrichter unterhalten. Vermute ich jetzt zumindest mal. Sei denn, du hast noch eine andere Anekdote, außer die, du hast debütiert im Tor der Männer nach, weiß ich nicht, wie lange hast du jetzt aufgehört? Knapp anderthalb Jahre?
Ja, anderthalb Jahre ist mein letztes Spiel im Tor her. Aber das hat dem keinen Abbruch getan. Also für meinen Unfitnesszustand habe ich es, glaube ich, ganz gut gemacht.
Ich kann es nicht beurteilen, aber ich glaube dir jetzt einfach.
Wie auch immer. Aber doch, ich kann tatsächlich eine Anekdote davon erzählen, von dem Wochenende, was mich sehr getriggert hat und was auch komischerweise zum heutigen Thema passt, aber in anderem Sinne. Wir hatten ein, jetzt könnte ich doch darauf kommen, Schiedsrichterteam. Und ging nicht um irgendwie die Klamottenwahl oder sonstiges, sondern dieses Schiedsrichterteam war sehr, sehr jung. Ich bin der Meinung, ich weiß es nicht zu 100%, aber so aus dem, was meine Einschätzung ist, die drei jungen Herren gehen alle noch zur Schule und ich glaube tatsächlich, dass doch keiner von denen 18 war. Und die haben dann halt ein Derby in der Kreisliga gepfiffen, was nicht immer so einfach ist. Und in diesem Derby ging es auch so hoch her, das habe ich selten erlebt. Mir taten die drei richtig leid. Ich habe teilweise kopfschüttelnd auf dem Platz gestanden, weil sich die Leute auf dem Platz, aber auch neben dem Platz so daneben benommen haben. Also es wurde so viel gepöbelt. Es gab nur dumme Sprüche. Da hat auf der einen Seite mal einer in einem, naja, vielleicht anderen Wortlaut gesagt von wegen, hey, spielt doch mal nicht so unfair. Und dann 3 Minuten später jemand von der anderen Seite und ihr könntet doch mal den Mund halten. Und ich wusste ja überhaupt nicht mehr, wo ich
in
bin.
Der Kreisliga. Ja, ich kann dir sagen, in der Kreisliga. Herzlich willkommen.
Sogar meine Mannschaft, ich würde sagen, schon diverse Minuten nach Abpfiff, wo dann die Emotionen ja wieder ein bisschen sich zügeln, haben gesagt, ja, Elmo, du hast schon recht. Also heute war schlimm.
Okay. Ja, aber so ist es. Bei uns gab es auch sehr viele gelbe Karten tatsächlich. Ich glaube 9. Ja,
wir hatten sogar eine rote Karte dabei.
Ja, offensichtlich. Ihr habt ja in Unterzahl gespielt. Was war das denn berechtigt, die rote, um das abzuschließen?
Das ist ja immer schwierig zu beurteilen, ohne dann das nochmal gesehen zu haben. Aus meiner Perspektive hätte ich gesagt, ja, es war ein hartes Foul, aber mit dem, was das Schiedsrichterteam vorher hat durchgehen lassen, war es keine rote Karte. Da gab es natürlich auch 5 bis 7 Minuten heiße Diskussion und auch vehementes Einreden auf die Assistentenposition, weswegen eventuell auch die Entscheidung revidiert wurde. Hat, glaube ich, auch noch reingespielt, dass nachher dieser Spieler dann ausgewechselt werden musste. Warum auch immer, ich habe mich tatsächlich nachher nicht erkundigt. Auf jeden Fall an dieser Stelle gute Besserung. Ja, weiß ich nicht. Aber wenn man die gibt, glaube ich, könnte man kurz vor Schluss für die andere Seite auch noch eine rote Karte geben, weil da jemand auch mit Absicht einfach in jemanden reingeht. Aber ja, letztendlich egal. Wir haben 3 Punkte. Einer der besten Spieler im Mittelfeld ist für die nächsten vermutlich 2 bis 4 Spiele gesperrt. Und damit ist der Abstiegskampf eher gegessen.
Das ist natürlich keine gute Nachricht, aber ja, rote Karten werden oft auf dem Niveau, ich erkenne es ja, oft auch eher nicht gegeben. Eher durchlaufen und nochmal gelb und nochmal gutes Zureden. Also wenn es dann rot gibt, dann ist es das meistens auch. Also so eine rote Karte, die zu hart war, habe ich in der Liga sehr, sehr selten gesehen. Viel
aber
häufiger.
Es gab erst gelb. Also der Schiedsrichter hat erst gelb gegeben und dann
kam
sind
der VAR.
Diverse Minuten vergangen und gefühlt hat der VAR eingegriffen und dann hat er sie korrigiert in Rot.
Okay, so und jetzt reden wir also doch irgendwie in anderer Weise über Schiedsrichterentscheidungen, Schiedsrichterregeln, sowas oder über was ganz anderes?
Das Thema hat schon mit Schiris zu tun, aber bevor wir damit anfangen, wollte ich gerne noch so ein paar Themen abschließen, die wir immer mal aufgegriffen haben in unserem Podcast.
Sehr gerne.
Zum einen, Marie-Louise Ether hat ihren ersten Sieg errungen, also ein Meilenstein.
Glückwunsch dazu,
genau. Und das nächste, was wir auch aufgreifen müssen, wir haben über Curaçao ja schon viel gesprochen und plötzlich haben sie für die WM doch wieder den alten neuen Trainer, eventuell. Also ich glaube, Stand heute steht es noch nicht fest, aber vielleicht kommt es ja bis Veröffentlichung des Podcasts dann doch raus, dass Dick Advokat zurück sein könnte und der Fred Rutten ja nur für 2 Spiele da gewesen ist, um das mal kurz zu überbrücken.
Ist übrigens bestätigt.
Ist doch bestätigt?
Es ist bestätigt. Genau, interessant, ich war ja da im Januar, hab das mir ja mal angeguckt, hab ja auch schon einen Text dazu gemacht, wie das mit Rutten kam, als der dann ja, packe ich auch nochmal in die Shownotes, als der dann quasi übernommen hat von Advokat, der ja aus privaten Gründen aufgehört hat. Rutten verliert 2 Spiele, Spieler revoltieren, Hauptsponsor revoltiert. Alle haben keinen Bock mehr auf Fred Rutten, der eigentlich mal, und das ist die geile Geschichte dahinter, die finde ich wirklich im Wort sind, die ist wirklich fantastisch und richtig geil zu erzählen. Fred Rutten war ursprünglich mal der erste oder zweite, also ein sehr, sehr ernsthafter Kandidat für den Verbandspräsidenten für Gilbert Martina. Den habe ich vorgestern auch versucht anzurufen, ist nicht rangegangen. So ist das mit den Präsidenten, die irgendwie nicht mit mir sprechen wollten.
Mann. Ja, aber das müssen wir hier auch nochmal klarstellen.
Ja, jetzt ist Rutten raus und Advokat soll sie nicht nur zur WM führen im Sinne von qualifizieren, sondern darf und soll sie jetzt auch bei der WM coachen.
Und darf dann auch der älteste WM-Trainer der Geschichte werden.
78, glaube ich, ne?
78 Jahren, ja. Und nur noch ein letztes, was ich nämlich auch, was mich sehr berührt hat. Barcelona, die Männer sind am Wochenende Meister geworden im Clásico, aber darum geht's gar nicht. Sondern es geht natürlich um den Trauerfall in der Flick-Familie, da auch noch herzliches Beileid. Aber was ich bewundernswert fand.
Musst du kurz vielleicht sagen, ne? Hansi Flicks Papa ist gestorben.
Genau, Hansi Flicks Vater ist verstorben, den Tag vor dem Spiel. Und ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie nicht daran erinnern, dass beide Mannschaften, obwohl sie eigentlich jemanden gar nicht so persönlich kannten und es auch keine bekannte Person in dem Land gewesen ist, beide Mannschaften mit Trauerflor spielen. Und ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gegeben hätte für den Vater eines Trainers, aber das zeigt irgendwie, wie eng die Spanier immer dran sind an Familie und so weiter und dass das sofort durchgegangen ist und sowohl Real Madrid als auch der FC Barcelona mit Trauerflor gespielt haben und auch eine Schweigeminute abgehalten haben zu Ehren von Hansi Flicks Vater.
Ja, finde ich auch toll. Fand insgesamt, wir haben viel über Real Madrid geschimpft, sehr fair die Szenen auch danach. Es war ein Klassiko, das erste Mal in der Geschichte, dass ein Klassiko über einen Meisterschaftskampf entschieden hat oder einen Meisterschaftskampf entschieden hat, in dem Fall zugunsten der Katalanen. Und ja, mit Flick tolle Geschichte, tolle Ansprache auch teilweise. Paar Worte auf Spanisch verloren danach, sehr gefasst, sehr klar. Ein Ehrenmann, darf man sagen an der Stelle und auch ehrenvoll, was dann drumherum passiert ist.
Genau, das sind die Themen, die ich mal einmal aufräumen müsste, weil wir das so in unseren Folgen thematisiert hatten.
Wir machen heute Gemischtwarenladen, ja.
Genau, so, dann kommen wir mal dahin. Die These, ich bin der Meinung, dass die Nominierung der WM-Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen nicht schon Monate vor dem Turnier feststehen sollten, sondern dass alle Leistungen erst recht im Saisonendspurt mit einfließen sollten.
Das ist sehr schön. Ich habe, als du über Schiedsrichter sprachst und du gesagt hast, ja, aber im Entfernten nur über Schiedsrichter, dachte ich, will sie jetzt doch nicht auf die WM-Nominierung oder die Nicht-WM-Nominierung eines deutschen Schiedsrichters unter anderem kommen? Weil darüber habe ich ein bisschen was zu erzählen und das ist doch wunderbar eigentlich. Ich freue mich sehr
herrlich.
Über das Thema. Ich unterstütze die These leider vollends, aber vielleicht, also leider im Sinne von der Diskussion, der kontroversen Diskussion nicht zuträglich, aber vielleicht können wir uns an der einen oder anderen Stelle trotzdem noch ein bisschen zoffen.
Auf jeden Fall können wir erstmal die Ausgangslage schildern. Also im April diesen Jahres wurden die WM-Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen nominiert, denn es gibt 52 Hauptschiedsrichterpositionen, 58 Assistenten, 30 Videoassistenten und davon sind 6 Frauen nominiert, 2 Hauptschiedsrichterinnen sind da drunter und das Konvolut kommt aus 50 unterschiedlichen Ländern, die nominiert sind. Und darunter ist unter anderem der liebe Felix Zweier aus Deutschland mit seinen beiden Assistentinnen Robert Kempter und Christian Dietz. Und nicht nominiert ist Daniel Siebert, der jetzt das Champions League-Finale mit seinen beiden Assistenten Jan Seidel und Raphael Foltin pfeift.
Das ist sehr schön, dass du das Thema aufgreifst. Ich freue mich richtig. Interessant, dass du weißt ja, dass ich mich mit Schiedsrichtern ja auch beschäftige, mit dem Schiedsrichterwesen, mit den Regeln, Kontakte zu ehemaligen, zu aktuellen Schiedsrichtern halte und dass wir auch schon Knut Kircher hier in der Folge hatten. Müssen wir nochmal raussuchen, welche das war. Um das auch nochmal zu verlinken, ist natürlich eine einige Zeit her. Musste vor anderthalb Jahren gewesen sein.
Ja, Weihnachten irgendwie, 24.
Ja, es ist eine der frühen Folgen, aber Knut Kircher, ich glaube sogar 2 Teile während der Winterpause, bin ich der Meinung. Können wir nochmal raussuchen, aber deswegen, also das Schiedsrichterthema liegt mir im Herzen. Und dass Daniel Siebert nicht nominiert wurde für die WM, hat schon vor dem Champions League Halbfinal-Rückspiel, das er ja auch gepfiffen hat, Arsenal gegen Atletico.
Und sogar richtig gut gepfiffen hat. Also
gut gepfiffen hat und trotzdem, wenig überraschend, auch Kritik aufkam. Ich glaube, Simeone hat sowas gesagt, wie sowas habe ich noch nie erlebt. Ich weiß nicht, um welche Szenen es konkret geht.
Simeone sagt, das hat es, glaube ich, in jedem Spiel sowas zu sagen.
Genau, also dementsprechend darf man nicht suchen, aber es gab natürlich, kann man fast sagen, auch kritische Stimmen. Daniel Siebert hat, glaube ich, bei der WM in Katar relativ schnell, in Anführungszeichen, das Zeitliche gesegnet. Also als Schiedsrichter bei dieser WM hat er irgendein Spiel gehabt.
Uruguay-Ghana.
Ja, da war ich.
Wo es hoch herging. Also der hat nur 2 Gruppenspiele gepfiffen bei der WM. Und es war klar, eigentlich, er hat das Spiel gut geleitet, Uruguay-Ghana. Und da ist es aber zum Schluss zu Tumulten gekommen, weil die einen der Meinung waren, man hätte einen Elfmeter geben müssen oder nicht geben müssen. Und dann haben sie sich gefühlt auf dem Platz geprügelt. Ja, und da gab es dann ein paar unschöne Szenen, wo auch noch der VAR-Monitor umgetreten wurde. Also das ist noch so als Bild in meinem Kopf. Und aufgrund dieser Tumulte dann nach dem Spiel, wo ihm auch niemand von dem Sicherheitsdienst zu Hilfe kam, war dann klar, dass er kein Spiel mehr pfeifen wird.
Genau, also ist übrigens, um das mal kurz nachzureichen, Folge 19 war das. Jetzt sind wir bei 90.
Mann.
Bilanz der Pfiffe mit Knut Kircher. Kann man sich gerne mal anhören, auch wenn das alles lange her ist, aber auch spannende Themen dabei gewesen. Genau, Daniel Siebert. super Saison gepfiffen, darf dann nach der WM-Nominierung eben, wird angesetzt und darf pfeifen, Halbfinal, Rückspiel. Wir wissen alle, wie der andere Schiedsrichter des Halbfinal-Rückspiels bei PSG Bayern beim anderen Halbfinal-Duell kritisch bewertet wurde, Fehler, wie sehr der Mittelpunkt stand und wie wenig in Anführungszeichen dann Daniel Siebert bei einem Spiel, das auch sehr knapp war, wo Arsenal sich dann durchgesetzt hat, auch wenn Simeone da was zu meckern hatte. Aber wie du sagst, er hat sehr souverän gepfiffen und kriegt dann, und das ist tatsächlich ungewöhnlich, glaube ich zumindest, dass dann direkt danach das Finale auch wieder von einem dieser beiden Schiedsrichter aus dem Halbfinal-Rückspiel besetzt wird. Ich meine, dass der Portugiese des Bayern-Spiels das nicht kriegt, okay. Aber auch das ist ja, zeigt ja, was für einen hohen Stellenwert diese deutschen Schiedsrichter haben, die hierzulande ja immer so heftig kritisiert werden. Das muss man ja auch dazu sagen. Aber es gibt eben die Top-Leute, das sind immer noch Zweier, aber auch Siebert, die man offenbar international hoch bewertet, für gut bewertet. Dann frage ich mich jetzt nur, wie du schon sagst, wie man auf die Idee kommen kann, Siebert nicht mitzunehmen, weil er auf dieser kurzen Zeitskala deutlich besser war als Felix Zweier. Viel weniger Eingriffe des Videoassistenten hatte, viel weniger kritische Berichterstattung nach Spielen. Also dieses Gesamtbild war bei Daniel Siebert noch deutlich besser. Aber jetzt kommt's und dann darfst du gerne mal sagen, wie du das findest. Der Zeitrahmen, den die FIFA nimmt, der geht über 3 Jahre. Und dann hat Felix Zweier über diese Strecke, auf dieser Skala, diesem Zeitstrahl, im Gegensatz zu Siebert offensichtlich, ich kenne jetzt nicht die detaillierte Auswertung, aber mehr überzeugt. Das ist so ein bisschen der Hintergrund des Ganzen.
Ja, das stimmt. Das wird über 3 Jahre bewertet, so wie Pierluigi Collina, der frühere Röntgenblick-Schiedsrichter, das äußerte. Man kann natürlich jetzt auf die Vita gucken, was so international gepfiffen wurde. Also Zweier hat bei der EM 24 mehr Spiele gepfiffen, hat unter anderem da ein Achtelfinale, ein Halbfinale gepfiffen. Siebert hat da nur 2 Gruppenspiele gepfiffen. Letztes Jahr Euroleague-Finale, Club-WM war Felix Zweier dabei. Also man könnte auf dem Tableau so sagen, ja, der war halt regelmäßiger in diesem internationalen, elitären Kreis. Aber da sind wir ja wieder bei dem Punkt. Es ist ja auch, also es soll ja auch so sein, dass man Konstanz zeigt über 3 Jahre. Aber es geht ja auch genauso bei Spieler und Spielerinnen auf dem Hinblick auf ein Turnier gut, wenn man Konstanz zeigt. Aber man muss ja zu dem Zeitpunkt topfit sein. Und das ist ja auch, also auch, ich würde es so einschätzen, als Schiedsrichter kann man auch in den Flow kommen. Das heißt, man kann einfach eine gute Phase haben. Und wenn man die mitnimmt in ein Turnier und dann auch ein ganz anderes Selbstvertrauen hat, das ist doch auch ungemein wichtig.
Stichwort, eigentlich ein Unwort mittlerweile, aber Momentum.
Ja.
Wenn du diese Spielleitung gerade einfach in dir hast und ein gutes Gespür hast für, es sind ja auch viele Spieler bei Arsenal Nationalspieler, bei Atletico Nationalspieler, jetzt mögen die einen vielleicht weniger gut zu sprechen sein, aber auch bei einem Champions League Finale Paris, da sind so viele Nationalspieler und das ist so nah dran an diesem Turnier. Auch derjenige, der das Europa League Finale pfeifen darf und so weiter. Also das ist ja auch ein Lohn. Und die sind ja offenbar gerade so gut drauf und in diesem Momentum total überzeugend. Warum nimmt man die dann nicht mit? Ich fürchte, das hat bürokratische Gründe. Reiseplanung, Orga, 3-Jahres-Zyklus und so weiter. Und dennoch bin ich bei dir. Ich verstehe es nicht. Und ich gebe dir auch gerne mal noch was mit. Ich habe gestern mit Kollegen drüber gesprochen, wie wollen wir darüber berichten? Wollen wir einfach eine klassische Berichterstattung machen, also eine nachrichtliche Berichterstattung? Siebert pfeift das Champions League Finale, ist aber nicht bei der WM dabei. Wollen wir das vielleicht kommentieren? Ich wusste ja nicht, dass du damit jetzt um die Ecke kommst, freue mich aber, weil ich gesagt habe, eigentlich müsste man das kommentieren, weil ein Kollege von mir schrieb tatsächlich in der Erstversion, ja, Daniel Sieberts Karriere-Highlight des Jahr oder Höhepunkt des Jahres 2026 ist ja nicht nur das Champions League Finale, sondern auch die WM. Und da habe ich gesagt, nee, nochmal bitte korrigieren, ist er nicht.
Ja, also da ist nochmal eine andere Komponente drin. Ich habe mich auch gefragt, in diesem Pool, der nominiert wird an Schiedsrichtern, was passiert denn, wenn sich jemand verletzt? Haben die einen Nachnominierungspool oder nominieren sie dann auch aus dem gleichen Land nach? Oder wie wird das vonstatten gehen? Also bis jetzt ist ja der Fall, glaube ich, noch nie eingetreten, aber könnte ja theoretisch passieren. Lass ich es mal so im Raum stehen. Und das Zweite ist ja,
darf ich da kurz?
Man möchte, mach erst, gut.
Ich gehe stark davon aus, dass es extra so viele Schiedsrichter sind, dass 1 oder 2 Ausfälle nicht zu sehr ins Kontor schlagen, beziehungsweise es vierte offizielle oder VARs gibt, die dafür abgestellt sind, dass es dann ausreichend einen Pool gibt und dass dann eben einer aus Südafrika oder Marokko oder Brasilien oder Deutschland, wenn der dann rausfällt, dass man noch genug von dem Kontinentalverband hat, die das dann ausgleichen und dass dann man da nicht in Bedrängnis kommt. Wenn wir jetzt von 55 Hauptschiedsrichtern sprechen oder 52?
52.
So, es gibt 104 Spiele, ist kein Zufall. Das heißt, du hast einen Schiri, der zwei Spiele pfeift im Schnitt. Manche pfeifen aber 3, 4, 5. Das wird sich wahrscheinlich trotzdem, wie der Österreicher sagt, ausgehen. Ist jetzt mein Empfinden. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's aber auch eine Nachrückerliste. Das bin ich nicht 100% sicher.
Ich habe da auch nichts zu gefunden, ob es eine Nachrückerliste gibt. Man kann es auch sagen, ist ja ein deutlicher Unterschied. Ne? Dieses Mal gibt es 52 Hauptschiedsrichter. WM 22 waren 36. Also das Feld hat sich deutlich erhöht, aber ja auch durch die Anzahl der Spiele ist es notwendig gewesen. Und du hast schon die Kontinentalverbände angesprochen. Also die FIFA versucht es ja auch, ein bisschen nach diesen Verbänden aufzuteilen, dass man halt sagt, naja, die Besten aus den Kontinentalverbänden. Aber da bin ich wieder bei einer ganz anderen Frage. Man qualifiziert sich, klar, auch als Nation, die mitspielt über die Kontinentalverbände. Aber trotzdem möchte man ja irgendwie die Besten der Besten da haben. Und wenn ich dann diese Liste, ich habe sie mir zum Spaß einfach mal angeschaut, durchschaue und da sind bei den Hauptschiedsrichtern ja einfach Leute dabei, die aus El Salvador kommen, aus Mauretanien, also ohne despektierlich sein zu wollen, aber auch aus Katar.
Die haben nicht die Erfahrung auf Top-Niveau. Die haben einfach nicht die Erfahrung Top-Spielen. Top-Spielern und Top-Spielen.
Woher denn? Also die Liga wird deutlich langsamer sein, als es die top-europäischen Ligen sind. Und das ist auch ne von Neuseeland, von Chile, von Jamaika, Honduras und so weiter. Es soll ja jeder auch die Chance bekommen, aber es stößt mir dann auf, dass die mitkommen, aber ein Daniel Siebert beispielsweise nicht, der das Champions-League-Finale pfeift. Und man muss ja auch noch dann so einen kleinen Schritt noch weiter gucken, welche Länder sind denn doppelt oder dreifach dabei? Also Deutschland ist bis jetzt einfach dabei. Man hat England, Frankreich, hat man zwei Hauptschiedsrichter, ist auch in gewisser Weise verständlich. Aber es gibt sogar ein Land, nämlich Brasilien, die haben drei Hauptschiedsrichter dabei. Und das ist dann irgendwie frech, oder nicht?
Ich nenne jetzt mal Verteilerschlüssel nicht oder Nominierungsschlüssel nicht. Da muss ich jetzt quasi im Detail einfach auch mal passen. Aber ich habe lange mit einem deutschen Bundesligaspieler, Schiedsrichter, um Gottes Willen, mit einem deutschen Bundesliga-Schiedsrichter gesprochen. Und zwar vor einer Woche, anderthalb Wochen. Da ging es genau darum. Also es ging darum, wer sind die besten deutschen Schiedsrichter gerade? Wer darf das DFB-Pokalfinale pfeifen? Kurz da noch der Disclaimer, also Sven Jablonski pfeift das Pokalfinale, verdienterweise, wie ich finde, sehr gute Saison gemacht, wenige Eingriffe, sehr, sehr hoch angesehen, bekommt verdientermaßen dieses Pokalfinale und wir haben auch gesprochen, was ist mit Siebert, Zweier, WM. Er selbst darf nicht, er gehört auch nicht zu den UEFA-Elite-Schiedsrichtern, das heißt, er dürfte jetzt im Team von Siebert zum Beispiel nicht als Assistent dieses Champions-League-Finale und durfte auch nicht Halbfinale Rückspiel-Champions-League dann machen, weil er theoretisch dafür in Frage käme, weil er UEFA-Schiedsrichter ist, weil nicht zu diesem Elite-Kreis gehört. Und da haben wir viel uns einfach drüber unterhalten, wie wird geschaut, ist es viel Politik dahinter. Mein guter Freund Baba Grafati beispielsweise, der ja tragischerweise sich fast das Leben genommen hätte, unter anderem so ja auch sein Vorwurf in diesem Buch, das er veröffentlicht hat, ja, was er immer auch nach vorne gehalten hat, sagt, da war sehr viel Druck, es war echt nicht schön. Das heißt, diese ganze politische Ebene, dieses Thema Druck und Ungereimtheiten untereinander, persönliche Befindlichkeiten, das auch sehr unschöne Szenen, die da abgehen, das hat alles damit zu tun. Und trotzdem hat der deutsche Schiedsrichter an sich eigentlich ganz gutes Ansehen. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, zwei hätte ich jetzt völlig fair gefunden. Und so leid es mir tut, in Honduras und auf El Salvador oder in El Salvador oder auf Kuba, auf Jamaika, da spielen keine Messis, Ronaldos, Mbappés, Dembélés, Keynes, Olises. Wie sollen die so ein Spiel pfeifen? Das kann gar nicht funktionieren.
Ja, und es kommt für mich auch noch ein anderer Fakt dazu. Also jetzt ist ein deutsches Schiedsrichterteam eigentlich nominiert, also Hauptschiedsrichter plus die beiden gewohnten Assistenten. Dann kann man auch erwarten, dass vielleicht die Leistung, die man unterjährig bringt, auch dann sich nochmal wieder spiegeln kann. Wenn man dann wieder neu zusammengewürfelte Teams hat, weil das muss es auch geben, wenn man sich nämlich die Liste von Assistenten und Assistentinnen durchschaut, dann tauchen plötzlich als Assistenten ja Nationen auf, die einen Hauptschiedsrichter gar nicht dabei haben, wie Trinidad und Tobago, wie Angola, wie Kamerun und so weiter, wo man sich sagt, ist das jetzt tatsächlich glücklich? Also hilft es, dass die Kommunikation auf dem Platz gut ist? Hilft es, dass vielleicht auch über Entscheidungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln diskutiert wird, dass auch jemand einen Hinweis geben kann? Und da stelle ich mir die große Frage, was das soll.
Es hilft tatsächlich nicht. Es macht einen Schiedsrichter, der sowieso schon womöglich über seinem Niveau, das er sonst gewohnt ist, pfeifen muss, ein Spiel leiten muss vor dem größtmöglichen Weltpublikum. Nicht nur, dass selbst wenn die Stadien dann bei Spielen, wo die angesetzt werden, mal nur halb voll sind. Da sind 35.000, 40.000. Da gucken Millionen zu. Das Spot ist on. Alle gucken drauf. In Deutschland übertragen 3 Sender. In auf der ganzen Welt übertragen hunderte Sender so ein Spiel. Und dann hat er auch noch vielleicht Kommunikationsschwierigkeiten. Klar, Englisch klappt irgendwie immer. Aber ist ja was anderes, wenn du auf deiner Landes...
Das habe ich aber auch schon in meiner Karriere anders erlebt. Da gibt es auch Personen auf dem Platz, die nicht unbedingt fließend Englisch sprechen.
Ich mache da mal eine Klammer drum. Das heißt aber, natürlich würde sich der deutsche Schiedsrichter Zweier bei seinem deutschen Assistenten auf Deutsch absichern. Wenn nochmal was nachfragen, auch so.
Und dann vielleicht auch bei dem deutschen VAR Dankert nachfragen, ob er das genauso gesehen hat.
Und Aytekin hat ja auch die witzige Anekdote, den witzigen Umstand erzählt, als er Neymar irgendwie gesprochen hat, dass er da, hat er vor ein paar Tagen, glaube ich, in einem Podcast gesagt, Aytekin, der dann gesagt hat, ja, mit Neymar ein bisschen Portugiesisch und plötzlich textet er mich auf Portugiesisch zu und ich habe kein Wort verstanden, meine Assistenten haben mich aber nur ausgelacht. Solche Umstände, und das ist auch immer irgendwie lustig und da kann man dann auch Geschichten erzählen, aber Fakt ist, um das nochmal kurz zu komprimieren, die Top-Leute stehen auf dem Platz. Es gibt Nationen, die auch Außenseiter sind. Es darf natürlich auch Schiedsrichter geben, die die Chance bekommen, die vielleicht in ihrem Land auch hitzige Spiele haben. Aber um dann nochmal kurz auch drauf zu kommen, die deutschen Schiedsrichter werden angefragt in den Emiraten, in Saudi-Arabien, in Griechenland, in Südamerika, Asien. In Asien. Die sollen dann da pfeifen. Und das Ranking ist so ein bisschen, die europäischen und südamerikanischen Schiedsrichter gelten als das Nonplusultra. Also innerhalb der Schiedsrichterei sozusagen sagt man, da sind hitzige Duelle in Argentinien, in Brasilien, deswegen 3 Brasilianer. Okay, kann ich irgendwie noch verstehen, dass es jetzt Brasilianer sind, dass es 3 sind und sonst nur ein Deutscher, finde ich ein bisschen seltsam, ohne deutsche Brille aufzuhaben, seltsam. Ja, es gibt dieses interne Ranking, nenne ich es jetzt mal, international, dass die Südamerikaner und Europäer so besonders gut sind, dass dann in Nord- und Mittelamerika so mit Abstrichen in der MLS noch ein paar gute und dann also der afrikanische und asiatische Kontinent, ne, so vor allem im asiatischen Bereich hört man oftmals, geht das Niveau schon stark dann nach unten und schön, dass sie die Chance bekommen, aber es hilft ihnen ja dann auch nichts zu sagen, ich bin WM-Schiri und habe im ersten Spiel zwischen England und Haiti oder was auch immer schon irgendwie 3 falsche gelbe Karten gegeben, der VAR konnte nicht mehr eingreifen, kann alles passieren.
Ja, oder es gibt Missverständnis beim VAR und dann wird darüber wieder gesprochen, über sinnvoll, nicht sinnvoll und so weiter. Ja, das Thema ist aufgekommen. Ich habe mich damit dann mal mit dieser Liste auseinandergesetzt und habe viele Fragen in meinem Kopf, die ich eigentlich gerne mal per Luigi Colina stellen würde.
Ich auch. Vielleicht kommt er in einen Podcast. Ich glaube eher nicht.
Wir können ihn ja mal einladen.
Ja, genau.
Aber ich kann nicht so gut Italienisch.
Nee, der wird wahrscheinlich Englisch können, solange wie
ja,
er
der kann,
international.
Der kann Englisch.
Dann gibt's ja noch seinen europäischen.
Vielleicht muss ich mal Bibiana Steinhaus-Webb anfragen. Sie ist ja das Pendant bei der FIFA von Colina. Vielleicht funktioniert sowas.
Erzählt die uns mal, genau. Ne? Rossetti ist ja der UEFA-Colina quasi. Der hat, glaube ich, letzte Woche in München auch, ich war leider nicht da, wo ich in München war, aber ein paar Journalisten auch ein paar Hintergründe gegeben. Ich glaube, da ging es auch um die Verteilung. Auch immer wieder spannend. Die UEFA geht ja auch ganz anders mit der Besetzung, Nominierung und so weiter um als die FIFA. Langes Thema, aber ich glaube, wir sind uns einig. Bei allem Verständnis, wie sowas zustande kommt, das Momentum sollte eine Rolle spielen und das Momentum liegt unter anderem bei unserem, kann man ruhig jetzt mal sagen, Champions League Schiedsrichter 2026 im Finale PSG Arsenal, doch deutsche Beteiligung. Daniel Siebert mit Assistenten ist dabei.
Das stimmt. Und um jetzt die Überleitung zu kriegen, können wir noch Dennis Aytekin und Patrick Ittrich fürs Wochenende, für den letzten Einsatz alles Gute wünschen. Denn 2 sehr gestandene Schiedsrichter, wenn ich da richtig bin, verabschieden sich aus der Bundesliga der Männer.
Ja, bei Ittrich hieß es, Dortmund-Frankfurt sei sein letztes Spiel am 33. Spieltag gewesen. Und jetzt am 34. kurz vorher sagt er, Moment mal Leute, irgendwie die Berichterstattung stimmte nicht. Ich krieg wohl noch ein Spiel. Es ist eigentlich auch interessant.
Ja, gucken wir mal, ob sie dann auf dem Platz stehen. Aber auf jeden Fall wünschen wir ihnen von dieser Stelle alles Gute. Denn es sind ja auch zwei Figuren, die jahrelang den Zirkus geprägt haben. Aber manchmal gibt es auch am Ende einer Saison, um das noch abzurunden, ein Debüt im Schiedsrichterwesen. Denn am letzten Wochenende in der Frauenbundesliga hat eine Schiedsrichterin ihr erstes Bundesligaspiel gemacht, nämlich die Sina Gehringer bei Bremen gegen Jena. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was nicht gewöhnlich ist, dass man am Ende einer Saison zu seinem Debüt kommt.
Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Was wir allen Schiedsrichtern wünschen und jetzt wirklich die Überleitung zum Ende, ist, dass sich niemand verletzt. Denn genau. Unsere Hot Takes hatten beinhaltet auf deiner Seite, dass du es nicht wünschst, aber du erwartest, du hot-takeisierst, dass sich ein Schiri verletzt.
Ich hot-takeisiere. Ist nicht passiert. Zumindest habe ich es nicht mitgekriegt.
Gott sei Dank. Ich kann mich auch nicht erinnern. Genauso lief es bei mir. Die Heidenheimer halten sich wacker. Ich habe es ja im Doppelpass als einer, als einziger damals, vor anderthalb Wochen. Als Heidenheim gegen die Bayern gerade 3-3 gespielt hatte, als einziger gesagt, nee, die schauen es trotzdem nicht und habe deswegen gesagt, die sind jetzt vom letzten Spieltag abgestiegen. St. Pauli Wolfsburg duellieren sich tatsächlich um mehr als die goldene Ananas, da geht's um richtig was.
Ich glaube, die Heidenheimer hören alle unseren Podcast und waren so motiviert.
Kann sein. Haben,
dem Gerd, dem zeigen wir das.
Ich habe auch Holger Sandwald, den Manager, den Vorstandsvorsitzenden, tatsächlich ein paar Tage vorm Spiel noch angerufen, habe mit ihm nochmal gesprochen. Hab nochmal gesagt, wie sie sich darauf vorbereiten auf dieses Spiel gegen Köln, weil sie ja am Sonntag als letztes dran waren. Erst war Samstag St. Pauli dran, Samstagabend Wolfsburg gegen die Bayern und dann mussten sie Sonntag gegen Köln in Anführungszeichen nur noch zuschlagen und haben mir die Hot Takes vermiest und uns allen aber einen tollen 34. Spieltag beschert, in dem es jetzt um alles geht. Alle Samstag 15:30 Uhr. So, dein Hot Take.
Ich finde diesen Abstiegskampf total spannend, gehe aber nicht da drauf. Sondern ich gehe auf ein Spiel, was vielleicht sogar noch läuft während der Zeit von unserer Veröffentlichung und sage, dass der VfL Wolfsburg bei den Frauen jetzt einen Titel gewinnt, vielleicht auch den letzten in den nächsten Jahren, und zwar mit 2 Toren Unterschied im Pokalfinale gegen die Bayern, die diese Saison komplett überlegen waren.
Reguläre Spielzeit oder 2 Tore auch nach Verlängerung?
Nein. Um 18 Uhr bei der Veröffentlichung ist das Spiel vorbei. Reguläre Spielzeit mit 2 Toren Unterschied.
Okay, das heißt, wir können den Hot Take auflösen. Quasi alle, die dann uns zuhören, wissen schon, wie es ausgeht.
Wir wissen schon.
Und dann sage ich einfach, das Relegationsspiel oder die Relegationspaarung der ersten und zweiten Liga voraus, wenn das ein Hot Take ist.
Ja, hau rein.
St. Pauli gegen Elversberg.
Schönes Ding.
Es gibt oben wie unten, ne? Also Elversberg noch drin, Paderborn, Hannover, oben Wolfsburg, Heidenheim, St. Pauli. Also die Wahrscheinlichkeit, dass genau dieses Duell besteht, ist schon eher 1-12 oder so. Ich kann kein Mathe.
Ja, und vor allem auch bei St. Pauli grassiert doch gerade ein böses Virus und die Wolfsburger sind auch noch auswärts stark und dann über die zweite Liga könnte man jetzt auch noch philosophieren, aber es ist auf jeden Fall ein Hot-Take. Ich bin sehr gespannt.
Also St. Pauli, da grassiert vor allem das Virus des Ich-kann-kein-Tor-Schießens.
Das grassiert da auch noch.
28 Tore, klarer letzter Platz. Ich glaube selbst...
Ja, wenn man nicht mal schafft, ein Tor pro Spiel zu schießen, dann darf man auch eigentlich nicht drinbleiben. Aber wer weiß.
Das ist es.
Man muss hier nur im richtigen Moment schießen.
Das ist so. Du wirst dabei sein, gewesen sein, wenn man uns hört oder immer noch da sein beim Spiel der Bayern gegen Wolfsburg, der Frauen.
Ich werde mir da gerade angucken, wie Grün-Weiß den Pokal in die Höhe streckt.
Genau, dein Ex-Club. Dann, genau, werden wir uns wir sehen uns diese Woche tatsächlich, glaube ich, nicht mehr. Wir hören uns auch nicht mehr. Nee. Zumindest nicht offiziell.
Wir hören uns auch nicht mehr. Schon bitter.
Nächste Woche dann. Nächste Woche bin ich beim Europa-League-Finale Freiburg gegen Aston Villa.
Hast du ein Glück.
Da freue ich mich drauf. Wird ein tolles Spiel. Da kann ich dann berichten, eventuell irgendwie, vielleicht habe ich dann auch schon berichtet. Mal gucken.
Bestimmt eine schöne Anekdote für uns. Wir freuen uns drauf, euch allen eine gute Fußballwoche und vor allem einen spannenden letzten Spieltag in allen möglichen Ligen.
So machen wir es und ein schönes Pokalfinale dir und uns allen bei den Frauen. Bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt. Don't stop.